Für die Kurzpredigt heute habe ich mir überlegt, dass es manchmal interessant und lehrreich ist, dass wir uns nicht nur mit den Hauptfiguren der biblischen Berichte befassen, sondern auch mit diesen sogenannten kleinen Leuten. Dass wir uns vielleicht in den ihrer Position hineinversetzen, Personen, die vielleicht nur im biblischen Bericht sowas wie Statisten sind. Das mache ich manchmal gerne, dass ich mir einfach überlege, wie es wohl solchen Personen ergangen ist oder dann irgendwann ergehen wird. Und eine solche Person ist, wie gesagt, Uriah der Hethiter. Erinnern wir uns, Uriah war der Ehemann von Bathseba, mit der König David Ehebruch begangen hat. Uriah war ein Soldat des Königs, der gerade mit der Armee bei der Belagerung von Rabbah, einer Stadt der Ammoniter, war. Und David blieb in Jerusalem und auch Bathseba. Und wir kennen den Verlauf der Ereignisse. David befahl Bathseba zu sich und sie begingen Ehebruch. Und als dies durch die Schwangerschaft von Bathseba aufzufliegen drohte, überlegte sich David, wie er es verheimlichen konnte. Und sein genialer Plan war, Uriah unter einem Vorwand nach Jerusalem zu holen, damit er mit seiner Frau schlafen konnte, sodass nachher geglaubt würde, das Kind sei von ihm und nicht von David. Und als Uriah aus Loyalität zu seinen Kameraden nicht darauf einging, war Davids nächste Idee, ihn im Kampf töten zu lassen. Wo kein Kläger, da ist ja auch kein Richter. Man hätte dann immer noch gesellschaftlich vermutet, dass das Kind von Bathseba von ihrem Mann war. Wir wissen, wie Gott die Sache gesehen hat. Er nennt es die Sache mit Uriah dem Hethiter. Und dass er Davids Pläne durchkreuzte. Aber versetzen wir uns wirklich mal in Uriahs Haut. Insbesondere im Hinblick auf die Auferstehungen. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Uriah bis zuletzt ahnungslos war. Er kämpfte ehrenvoll und loyal für seinen König und es war ja nicht ungewöhnlich, dabei getötet zu werden. Vielleicht hat er im letzten Augenblick seines Lebens noch gedacht und sich gewundert, warum seine Kameraden sich hinter ihm zurückzogen. Aber viel Zeit zum Nachdenken blieb ja nicht mehr. Also wurde er getötet und wir gehen davon aus, dass er in der zweiten Auferstehung wieder zu einem physischen Leben auferweckt werden wird. Und er ist bis dahin ohne Bewusstsein. Was passiert jetzt, wenn er auferweckt wird? Er sieht sich selbst als unbescholtenen, dem König treuen Mann. So unbescholten, dass er sogar ein vom König gewährtes Sonderprivileg, nämlich während des Krieges zusammen mit seiner Frau in der Nacht zu verbringen, ausgeschlagen hat, weil seine Kameraden dies nicht hätten tun dürfen. Und letztlich gab er auch sein Leben für seinen König und starb. Natürlich, bei der zweiten Auferstehung braucht es Zeit zu realisieren, was diese Auferstehung bedeutet, wie alle Menschen das ja dann erstmal begreifen müssen. Aber dann sieht er David, weiterhin König über ganz Israel, nur in einer viel größeren Dimension. Sicherlich wird er erstmal sich freuen und denken, er hat alles richtig gemacht und er wird David weiterhin dienen wollen. Bedenken wir, dass für ihn ja keine Zeit vergangen ist, alle Erinnerungen sind für ihn, als wäre es gestern gewesen. Aber irgendwann erfährt er bestimmt die näheren Umstände seines Todes. Vielleicht spricht Joab ihn an und will sich bei ihm entschuldigen, weil er sich unkameradschaftlich verhalten hat und seinen Tod verursacht hat. Und Joab erwähnt vielleicht beiläufig, dass er auf Befehl des Königs so handeln musste. Wir können uns wirklich dann vorstellen, wie Urias Bild von David zusammenfallen wird. Während er treu seinen Dienst erfüllt und sich für seinen König opfert, begeht der Ehebruch mit seiner Frau. Diese nette Geste, während des Krieges bei seiner Frau zu übernachten, wird als Trick durchschaut. Nicht nett für Uriah, sondern aus Selbstsucht des Königs. Und dann plant dieser König und befiehlt seine heimtückische Ermordung im Kampf, damit sein Ehebruch nicht auffliegt und der Ruf des Königs gewahrt bleibt. Erinnern wir uns weiterhin, dass die Auferweckten bei der zweiten Auferstehung nicht sofort bekehrt sind. Sie denken noch genauso wie früher. Und Uriah bekam ja nicht von Davids Reue mit, von seiner weiteren Lebensführung. Was dürfte also dementsprechend seine menschlich nachvollziehbare Reaktion sein? Vielleicht sowas wie, ernsthaft, dieser Typ hat seine Macht als König missbraucht, sich an meine Frau rangemacht und als es aufzufliegen drohte, hat er mich töten lassen und dann auch noch meine Frau geheiratet. Und der ist jetzt wieder König und Gott selbst hat ihn dafür eingesetzt. Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit? Der darf also weiterhin Macht haben? Wie kann ich ihm je wieder vertrauen? Er kann ja jederzeit wieder seine Macht missbrauchen. Ist es auch weiterhin denkbar, dass Uriah erstmal keinen direkten Zugang zu David haben wird? Es gibt ja eine Regierungshierarchie. Über Uriah wird der König seiner Stadt sein, über ihn der König des Stammes und dann erst darüber David als König über ganz Israel. Es ist also denkbar, dass er seine Gedanken erstmal mit niemandem teilt, schon gar nicht mit König David, und dass er seinen Frust in sich hineinfrisst und verbittert wird. Ist es weiterhin sogar denkbar, dass er Gott eine Teilschuld gibt und sich vielleicht erstmal gar nicht zu diesem Gott bekehren will? So weitreichend können die Konsequenzen unseres Handelns sogar gegenüber unbekehrten Menschen in der heutigen Welt sein. Was über Davids Ehebruch mit Bathseba und Mord an Uriah in der Bibel aufgeschrieben wurde, dient auch uns zum Zeugnis und zur Lehre. Wir wissen das aus 1. Korinther Kapitel 10 und wir lesen die Verse 11 und 12. Wenn wir aufschlagen in 1. Korinther Kapitel 10 und wir lesen in Versen 11 und 12, wo es ja heißt, das alles, was jenen widerfuhr, auch den kleinen Menschen, ist ein Vorbild und wurde zur Warnung geschrieben für uns, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Darum, wer sich dünkt, erstehe, sehe zu, sehr wohl zu, dass er nicht falle. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass wir ähnliche Situationen provoziert haben. Vielleicht nicht so drastisch wie ein Ehebruch oder ein Mord, aber in anderer Form, manchmal nicht weniger verletzend für die anderen. Eines Tages werden wir, wenn Gott es uns gnädig ist und wir ausharren bis ans Ende, ebenfalls in der Position von Königen sein. Wir werden respektable Autorität ausstrahlen und so mancher mag vielleicht dann erstmal Angst haben, so wie heute mit uns zu sprechen. Aber wir werden alle Menschen wieder treffen, mit denen wir in diesem Leben zu tun hatten. Und so können wir uns selbst prüfen und fragen, wie werden diese Menschen mich wahrgenommen haben? Können alle diese Menschen von uns sagen, der oder die war immer gut und nett zu mir, ich freue mich nun unter seiner oder ihrer Herrschaft zu leben? Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es Menschen geben, zu denen wir in diesem Leben nicht so nett waren, wo wir vielleicht im Streit auseinandergegangen sind und nie wieder von ihnen gehört haben. Und sei es nur, dass wir sie im Straßenverkehr bedrängt oder beleidigt haben oder irgendwie unfreundlich und abweisend gewesen sind. Ob bewusst oder unbewusst ist für diese Menschen ja erstmal macht keinen Unterschied. Und dann? Nicht nur haben wir es schwerer, deren Vertrauen und Respekt zu bekommen, was wir brauchen, um sie zu bekehren, vielleicht geht es ihnen auch wie Uriah und sie geben Gott eine Teilschuld, der einen in ihren Augen gemeinen oder überheblichen oder egoistischen Menschen in eine Autoritätsposition gesetzt hat. Vielleicht zweifeln sie an Gottes Gerechtigkeit und fürsorglicher Liebe für sie. Und das kann deren Bekehrung schwierig machen, bis hin zur Verbitterung. Was können wir also heute daraus lernen? Erstens, wir brauchen dringend dauerhafte Demut als Teil unseres Charakters. Eine Demut, die bereit ist, sofort Fehler zuzugeben, das Gespräch und die Versöhnung zu suchen. Was wir heute bereinigen und aus der Welt schaffen, fällt uns in Zukunft nämlich nicht auf die Füße. Und es sollte auch keine aufgesetzte und erzwungene Demut sein, nach dem Motto, ich muss mich jetzt entschuldigen, damit ich nicht weiteren Ärger bekomme, sondern eine von Herzen kommende Demut, die die Verbrüderung und den Frieden der Beziehung im Sinn hat, mit dem Weitblick, dass man sich immer zweimal sieht im Leben, wie das Sprichwort heißt. Zweitens, jeder Umgang mit Menschen heute kann schon Auswirkungen auf das Heil von heute völlig unbekehrten Personen haben. Unachtsam zu handeln kann ein potenzielles Kind Gottes in 1000 Jahren davon abhalten, sich zu bekehren und das ewige Leben anzunehmen. Was wir auch in Bezug auf die folgende Predigt über Lazarus und den reichen Mann noch sehen werden. Wie wir heute schon mit den kleinen Leuten, den Unbemerkten, den Verachteten, den Unscheinbaren, den zurückhaltenden Menschen umgehen, kann ewige Konsequenzen für sie und für uns haben. Und drittens dann, wir können jetzt schon beeinflussen, welche Konsequenzen es haben wird. Wenn die Menschen um uns herum in der zweiten Auferstehung als Geistwesen, wenn sie uns dann wiedersehen, werden sie sich freuen, uns zu sehen und sie von uns leiten zu lassen? Oder werden wir erst Stolpersteine aus unseres heutigen Verhaltens aus dem Weg räumen müssen, damit diese überhaupt Vertrauen zu uns fassen? Wir können also jetzt schon den Grundstein legen für unser Wirken als König und Priester in Gottes Reich. Es ist also heute schon wichtig, dass wir unseren Nächsten, also jeden, mit dem wir irgendwie in Kontakt kommen, so behandeln, als wären wir bereits deren zukünftige Könige. Nicht, weil wir sie beherrschen werden, sondern weil wir dann vor Gott und Jesus Christus für deren Bekehrung mitverantwortlich sind. Wir können also heute schon lernen, wie künftiger Könige und Priester zu denken und zu handeln. Also fragen wir uns, welches Verhalten von mir zeigt meinem Gegenüber auch heute schon, dass ich ihn respektiere und an seinem Wohlergehen interessiert bin? Wie behält mein Gegenüber mich in Erinnerung? Auch heute schon sind wir ja Botschafter an Christi Stadt. Das steht in 2. Korinther 5, Vers 20. Also sind wir Botschafter, die Christus repräsentieren. Das ist eine verantwortungsvolle und ernstzunehmende Aufgabe, in der wir ja natürlich alle noch wachsen können. Versetzen wir also uns in Selbstprüfung gerne mal in die Situation auch der kleinen Leute um uns herum, mit denen wir alltäglich zu tun haben. Vom Bettler auf der Straße, über den Autofahrer neben uns im Verkehr, über die Kassiererin an der Kasse im Laden, bis hin natürlich zu engeren Beziehungen mit Arbeitskollegen, Familie und Geschwistern. Seien wir darauf bedacht, dass unser Verhalten für sie auch in der Zukunft nicht zum Stolperstein für ihr Heil wird. Wir lesen 1. Korinther 10 und Vers 24, wo es einen Grundsatz gibt. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 24. Niemand suche das Seine, sondern ein jeder das des anderen. Also auch heute schon, in Gesten, in Worten und in Taten. Und so bauen wir auch uns einen Charakter für die Zukunft auf. Auch in 1. Petrus 2, Vers 17 lesen wir, 1. Petrus, Kapitel 2 und Vers 17, wo es heißt, ehret jedermann, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ehrt jedermann, also nicht nur die Ehrwürdigen, letztlich sollen alle ja irgendwann unsere Brüder werden. Deshalb ist die Nächstenliebe auch heute Teil dieser Ehre für jedermann, auch als vorweggenommene Liebe für die Bruderschaft, wie es heißt.